Hello. This is Yakutal Kavazovic. Thank you for having me. I have to say, it's the first time I'm doing this, recording myself, answering questions in a language that is not my primary language. So let's hope for the best and thank you.
Eine Premiere, auch für die französische Schriftstellerin Yakuta Ali-Kavazovic. Schriftliche Fragen zu beantworten, indem sie sich selbst zu Hause in Paris auf ihr Handy aufnimmt. Und zwar Fragen auf Englisch, weil die Interviewerin aus Berlin kein Französisch spricht. Willkommen zu einer neuen Folge von Weiterlesen, unserer Podcast- und Radiolesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Natascha Freundl. Und ich hätte mit Yakuta Ali-Kavazovic so gern auf Französisch kommuniziert, wenn ich's nur könnte. Immerhin werden wir sie Französisch lesen hören. Aus ihrem neuen Roman »Das Fortschreiten der Nacht«, der gerade im Nautilus Verlag in der Übersetzung von Sabine Mehnert auf Deutsch erschienen ist. Und die gebürtige Pariserin und Wahlberlinerin Aurélie Morand, Leiterin der internationalen Sparte des Deutschen Übersetzerfonds, wird mir helfen, die besondere Sprache Ali-Kavazovics in diesem Buch einzuordnen. Aber zuerst einmal, was ist das für ein Buch?
You could say it's a love story, yes, and you could say it's a ghost story, and you could also say it's a war story.
Eine Liebesgeschichte, eine Geistergeschichte, eine Kriegsgeschichte. All das trifft zu. Es ist eine Liebesgeschichte. Paul und Amelia treffen sich, verlieben sich, entlieben sich, verlieben sich wieder, bekommen ein Kind. Aber es ist auch ein Roman über die Kräfte, die sie zusammenführen und mehr noch über die Kräfte, die sie trennen. Der politische, persönliche, historische und technologische Kontext spielt eine aktive Rolle, auch wenn uns das selbst nicht immer bewusst ist. Wenn sich zwei Menschen verlieben, ist es für sie, als wären sie allein auf der Welt. So geht es zuerst auch Paul und Amelia. Aber das ist natürlich eine Täuschung. Mit Glück oder Privilegien lässt dir die Welt deine Träume. Wenn du mit deiner Familie aber Verlust, Trauma, Krieg erlebt hast, wird sich die Welt zwischen dich und die anderen drängen, egal wie sehr du sie liebst. Wie die Welt Liebende auseinanderführt, davon handelt jede westliche Liebesgeschichte. Heute, in dieser Zeit, kann diese eine Liebe zwischen diesen beiden Menschen wachsen oder wird sie zerstört?
Or will it be crushed?
Die Protagonisten Paul und Amelia sind Architekturstudenten, als sie sich kennenlernen. Er stammt aus einer vermutlich nordafrikanischen Einwandererfamilie, der Vater ist Bauarbeiter und wortkarg. Sie ist die Tochter eines Unternehmers, dem eine internationale Hotelkette gehört. Und sie wohnt in Paris in einem dieser Hotels, die überall auf der Welt gleich aussehen. Paul ist Nachtportier in diesem Hotel. Amelias Mutter, eine Dichterin und Friedensaktivistin aus Sarajevo, hat die Familie verlassen, als der Krieg in ihrer Heimat Jugoslawien ausbrach. Und Amelia wuchs in Elite-Internaten auf, einsam, hochgebildet, hochverletzlich. Yakuta Ali-Kavazovic, geboren 1979 in Paris, ist selbst Tochter einer bosnischen Lyrikerin. Ihr Vater stammt aus Montenegro.
Ich war noch ganz jung, als der Krieg in Ex-Jugoslawien ausbrach, und ich verstand so gut wie gar nichts. Was Clausewitz den Nebel des Krieges genannt hat, das kann man nicht nur auf dem Schlachtfeld erleben, sondern auch im Herzen.
Der Jugoslawienkrieg ist in diesem Roman der Anfang vom Ende der Europäischen Union. Ein langer Schatten, der sich bis in die Gegenwart und in zukünftige Kriege verlängert. Hören wir einen Auszug aus »Das Fortschreiten der Nacht«. Paul erinnert sich, wie Amelia ihm im Hotel von ihrer Mutter erzählte. Wir hören zuerst ein paar Zeilen von der Autorin auf Französisch, dann die deutsche Übersetzung gelesen von Ilka Teichmüller.
»La guerre a rendu ma mère folle«, dit Amelia, »parce qu'elle pensait qu'il fallait trouver les mots pour la dire. Et une fois les mots trouvés, il n'y aurait d'autre possibilité que de l'arrêter. » Il fallait trouver une forme pour l'arrêter, pour que les écailles tombent enfin des yeux de ce que l'on appelait l'opinion internationale.
Der Krieg hat meine Mutter verrückt gemacht, sagte Amelia, weil sie geglaubt hatte, dass die richtigen Worte gefunden werden mussten, um davon zu sprechen, und dass es, sobald die Worte gefunden wurden, keine andere Möglichkeit gäbe, als ihn zu beenden. Man musste eine Form finden, um ihn zu beenden, damit die Schuppen endlich von den Augen der sogenannten internationalen öffentlichen Meinung fielen. und sie glaubte, das sei ihre Aufgabe, die Aufgabe der Poesie, die Form zu finden, die diese Realität an einen anderen Ort versetzt, außerhalb ihrer Grenzen, in die Herzen des Westens, in die Herzen derer, die das lesen würden und die es, nachdem sie es gelesen hätten, erlebt hätten und nicht länger ignorieren könnten. Sie schrieb. Manchmal aß sie mit den anderen, Journalisten, Intellektuellen. Manchmal trieben sie italienische Nudeln auf und kochten, und diese Nudeln waren für sie alle ein Festmahl. Manchmal rief sie mich an und ich weinte. Sie nicht. Sie schrieb. Sie war überzeugt, dass das Scheitern des Friedensprozesses ihr eigenes Scheitern war. Das Scheitern ihrer Poesie. Aller Poesie überhaupt. Nach 3 Jahren erkannte sie endlich das Offensichtliche. Das, was sie der Welt offenbaren wollte, das wusste die Welt bereits. Hatte es von Anfang an gewusst und darauf gepfiffen. Es war weder die Schuld der Worte, noch derer, die sich ihrer bedienten. Es war die Schuld der menschlichen Natur, derer, die sich weigerten, zuzuhören. Ich vermute, das war der Moment, an dem sie den Verstand verloren hat. Sie hörte auf zu schreiben. Sie hörte auf anzurufen. Was sie tat, weiß ich nicht. Ich vermute, sie grub Tunnel. Wörtlich oder im übertragenen Sinne ist sie, vermute ich, in den Schwarzmarkt eingestiegen. Hat ihre Kräfte in den Dienst des Lebensmittelschmuggels, des Waffenhandels gestellt, um der belagerten Stadt das Überleben zu ermöglichen. Niemand weiß, was passiert ist. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Nach dem Krieg habe ich einen Karton geerbt, einen Pappkarton wie die für Druckerpapier. Er war voll mit ihren Fragmenten, voll mit allen Versuchen der dokumentarischen Poesie, all ihren Misserfolgen. »Das ist alles, was ich von meiner Mutter habe«, sagte Amelia. Alles, was ich von ihr hatte, um genau zu sein. Ich habe diesen Karton nur einmal geöffnet. Ich habe ein zufälliges Gedicht herausgezogen, ein Gedicht über einen Mann, der gefoltert wird. Man hatte ihm eine Taube in den Mund gesteckt, eine lebendige Taube, und ihn gefoltert. Und er wollte es nicht, aber er biss die Zähne aufeinander. Sein Körper biss die Zähne aufeinander. Jemand lachte, und man wusste nicht, ob es eine Person war oder zwei oder die ganze Welt. Als ich das Blatt in den Karton zurücklegte, bemerkte ich, dass auch ich lachte. Paul war sprachlos. Und dann, entsetzt, begann er einen Moment später zu lachen. Es war unkontrollierbar, trocken, wie ein Hustenanfall, eine Auflehnung des Körpers. Er konnte nicht mehr aufhören. Ein Albtraum. Genau, sagte Amelia. Sie hatte den Karton an den Höchstbietenden verkauft. Es gab noch Menschen, die sich an Nadja Dehr erinnerten, die ihr in einem bestimmten Kontext und in einer bestimmten Zeit einen Platz einräumten, und es war nicht schwer gewesen, den Karton loszuwerden, für eine ansehnliche Summe sogar, ansehnlicher, als sie gedacht hatte. Allerdings weniger aus Gier, als um sich vor dem zu schützen, was darin war, der Nackten. Mehr als nackten Wahrheit. Und um sich an einer Mutter zu rächen, die sie verlassen hatte. Sie würde nie erfahren, was diese in fast 4 Jahren Krieg geschrieben hatte, aber sie glaubte, dass es unerträglich war, dass sie es nicht ausgehalten hätte. Sie glaubte, mit dieser Abstinenz Klugheit bewiesen zu haben, die aber auch Rache und Trotz war. Sie glaubte, so ihre eigene Haut gerettet zu haben. Sie fing an, daran zu zweifeln.
Eine eigenwillige Person, diese Amelia. Ich habe Jakuta Alikavasevic gefragt, wie sie diese Figur entwickelt hat.
The character of Amelia, I feel both close and distant to her.
Diese Figur Amelia ist mir nah und fern zugleich. Ich habe ihr etwas von mir geliehen. Die Einsamkeit vor allem und die melancholische Wut, die ich beim Schreiben verarbeite, der sie in ihrem Leben aber freien Lauf lässt. Und natürlich die Lyrikerin als Mutter. Es hat mir gefallen, einen zwiespältigen weiblichen Charakter zu entwickeln. Eine, für die ich Mitgefühl hatte, aber nicht unbedingt mochte. Sie ist gefühllos und blind auf eine Weise, die ich sehr spezifisch finde bei wohlhabenden, behüteten Menschen. Aber sie ist auch gebrochen und sehr intelligent, sehr klar über die Welt, in der sie lebt. Ja, sie ist manchmal unfreundlich. Aber ist es wichtig für eine weibliche Figur im 21. Jahrhundert, sympathisch zu sein? Ich war überrascht, dass einige Leserinnen hier in Frankreich sie dafür verurteilten. Als ob einige hier von Frauen immer noch erwarten, dass sie vor allem nett sind.
Und wie ist Yakuta Alikawasewicz auf diesen Paul gestoßen?
Well, I have to say, he came to me quite naturally. He's the character I feel closest to.
Ganz natürlich. Seiner Figur fühle ich mich am nächsten, emotional gesehen. Sein Vater ist ein Einwanderer. Er ist noch mehr abgeschnitten von seinen Familienwurzeln als ich. Aber das Gefühl der Entwurzelung und die Angst, die Energie, das brennende Verlangen, sich selbst zu übertreffen, etwas aus sich zu machen, das kenne ich sehr gut. Ich mag Paul wirklich sehr. Aber das sollte eine Autorin wohl nicht sagen. Welche Etikette gilt heute in Bezug auf die eigenen Figuren?
Yakuta Alikawasewicz hat es auf jeden Fall geschafft. Sie schreibt nicht nur Romane, Essays und Kinderbücher, sie unterrichtet auch Amerikanistik an der Sorbonne. Daher ihr geschliffenes Englisch. Und auch ihr Paul hat es geschafft. Am Anfang des letzten Kapitels, das so heißt wie der Roman »Das Fortschreiten der Nacht«, wird er als erfolgreicher Fachmann für private Sicherheitsgeräte und Smart Homes beschrieben. Wir hören daraus einen Auszug, wieder zuerst von Yakuta Alikawasewicz auf Französisch und die deutsche Übersetzung liest Ilka Teichmüller.
Et vous? Que faites-vous pour votre sécurité? Une porte blindée peut-être? Un système d'alarme ou simplement l'une de ces serrures dites à trois points, solide, fiable.
Und Sie? Was tun Sie für Ihre Sicherheit? Eine gepanzerte Tür vielleicht, eine Alarmanlage oder ganz einfach eines dieser sogenannten Drei-Punkt-Schlösser, solide, zuverlässig? Ein paar einfache Regeln. Hüten Sie sich vor der Dunkelheit. Hüten Sie sich vor Fremden. Ein sogenanntes Smart Home weiß, ob Sie da sind oder nicht, und weiß oder wird bald wissen, ob Ihr Herz heute Abend zu schnell schlägt, ob Ihr Herz wie ein Herz in Sicherheit schlägt oder nicht. Je reicher man ist, desto paranoider ist man. Paul weiß das. Aber natürlich sagt er es nicht. Was er sagt? Angst schützt nicht vor Gefahren. Was er sagt, im Falle eines Einbruchs dauert es in ihrem Viertel durchschnittlich x Minuten, bis die Einsatzkräfte vor Ort sind. Sie müssen zumindest dafür gerüstet sein, so lange durchzuhalten, etwa eine halbe Stunde. Er bringt seine Statistiken regelmäßig, sorgfältig auf den neuesten Stand, Viertel um Viertel, Einsatzart um Einsatzart. Alle Zahlen, die er anführt, sind verlässlich. Verlässlicher als ihre Summe. Das Bild, das Sie malen, das eine Fiktion ist. Eine Fiktion aus der Hölle, die Sie bereits in sich tragen, seine potenziellen Kunden, und die nur darauf wartet, sich auszubreiten. Ein Kubikmeter Sauerstoff pro Person ist ausreichend, um bei einem Angriff mit Biowaffen oder einem Atomunfall 5 Stunden lang völlig autark zu sein. Denken Sie gut darüber nach, denn die Antwort auf diese Frage wird Ihnen das Leben retten. Was? Brauchen Sie. Rufen Sie mich in 3 Tagen an. Und sie riefen an. Und die Antwort war nie die richtige. Das wusste Paul, sagte es aber nicht. Bestimmte realistische Gefahren auf der einen Seite, auf der anderen Seite unrealistische Chimären. Hirngespinste. Persönliche und kollektive Angstvorstellungen. Diese Spannung. Das Kraftfeld, das so erzeugt wird und sich in entgegengesetzte Richtungen, nach innen, nach außen, ausdehnt, das ist der Raum, der es Paul ermöglicht hat, sich zu etablieren, voranzukommen und zu prosperieren. Im 21. Jahrhundert ist er im Sicherheitsbereich. Er konzipiert aufwendige Überwachungs- und Alarmsysteme, die durch einen Atemzug und vielleicht einen Gedanken ausgelöst werden können. Er verkauft Panzerungen, Sensoren, die die Anwesenheit anderer im Herzstück von Gebäuden registrieren können, durch mehrere Wanddicken hindurch. Ironischerweise verkauft er gleichzeitig Panikräume, die in einer Wohnung, in einem Haus unauffindbar sind und es ermöglichen, in völliger Abschottung und Autonomie zu leben und all den oben genannten Gerätschaften zu entrinnen. Er selbst hat zu Hause einen, den er nie betritt. Eine Art geheime Gedenk- oder Grabstätte. Der Ort der Kunst oder vielleicht der Ort der Verbrechen. Sie liebte ihn, auch als er sie nicht mehr liebte, schweigend, hartnäckig. Denn sie hatte ihre Gefühle schon einmal verleugnet. Und was war Gutes dabei herausgekommen? Nichts. Kunst, Verbrechen. Verlorene Zeit. Sie liebte ihn 9 Monate lang, liebte das Kind, das sie in sich trug, weil es seins war. Und sie, die so redegewandt, so gebildet war, fand nie die Worte, es ihm zu sagen. Fand nie die Worte, ihn davon zu überzeugen, dass sie jetzt da war, dass sie bereit war. Vergebliche Mühe. Denn so oder so hatte sich etwas in ihr verschworen, sich zu entfernen, wollte abdriften und vergessen. Er kümmerte sich während der Schwangerschaft um sie. Er verhielt sich tadellos, was vielleicht die schlimmste Art war, ihr Vorwürfe zu machen. Ihre Beziehung schien nun transaktioneller Art zu sein. Es ging ihr nicht gut genug. Sie hatte nicht genug Selbstvertrauen, um zu erkennen, was sie schließlich später, viel zu spät, verstehen würde. Paul hatte sie geliebt. Und er hatte nur sie geliebt. Und selbst als er sagte, dass er sie nicht liebte, als er sie nicht lieben wollte, liebte er sie immer noch. Sie war das Herz, das in seiner Brust schlug, dieses kräftige Herz, scheinbar unermüdlich, während sie, Amelia, so erschöpft war. Die Geburt war schwierig. Sie starb fast, das Baby starb fast, es wurde ein Kaiserschnitt gemacht und sie, unter Narkose, glaubte sich später an Dinge zu erinnern, die sie eher erlitten als erlebt hatte. Glaubte sich an das Kind zu erinnern, das aus ihrem Bauch gerissen wurde, blau, einen blutigen Aal von Nabelschnur fest um den Hals geschlungen, als ob nichts, was von ihr stammte, lebensfähig wäre, sein könnte. Kaum geboren und schon blau. Natürlich sah sie nichts davon. Paul erzählte es ihr später. War es schon immer zu spät für sie beide gewesen? Als sie die Augen öffnete, lag sie in einem Krankenhausbett. Ein gut aussehender Mann saß bei ihr, ein winziges Baby in den Armen, und sie erkannte die beiden nicht. In dem chemischen Nebel ihrer Benommenheit hatte sie sich der Krankenschwester zugewandt, besorgt, und, als ob sie sich vor einem Gemälde und nicht in der dargestellten Szene befänden, nicht in diesem Leben, hatte sie ihr eine Frage zugehaucht. »Sind Sie sicher, dass die zu mir gehören?« Und auch das hatte Paul ihr nicht verziehen. Sie hatte nie ausdrücken können, wie eine unbändige Hoffnung sie damals ergriffen hatte, als sie sie dort sah, so schön, so lebendig. Gehörten sie zu ihr? Sie verdiente sie nicht. Sie konnte sie nicht verdienen, nicht sie, nicht Amelia Dare, Tochter von Nadia Dare und einem Mann, der sie nie geliebt hatte. Aber das zu sagen, hatte sie nie die richtigen Worte gefunden.
Paul und Amelie werden also nach Jahren der Trennung Eltern einer Tochter, aber Amelie ist unfähig, sich um das Kind zu kümmern und verlässt die Familie, wie Amelies Mutter sie verlassen hat. Paul, der seine Tochter über alles liebt, wird ihr bald einen Chip implantieren lassen. So kann er jeden Schritt seines Kindes auf dem Bildschirm nachverfolgen. Überhaupt wird Paris in diesem Roman von Angst beherrscht. Angst vor einer Pandemie, Angst vor Terror. Wie sehr trifft das wirklich auf die Stadt zu, die einmal Stadt der Liebe genannt wurde?
Paris was the city of love, yes. And after the terrorist attacks, it became a city of fear.
Paris war die Stadt der Liebe. Und nach den Terroranschlägen wurde sie die Stadt der Angst. Das wurde uns Parisern schmerzhaft bewusst, bis, wie man hier sagt, das Leben sich seine Rechte zurückholte. Aber ein kollektives Trauma hallt auf sehr persönliche, sehr private Weise nach. Und das Klima von Angst und Horror durch die Anschläge erinnerte mich gewaltsam daran, wie ich mich als junges Mädchen fühlte, als Sarajevo, wo meine engsten Verwandten lebten, belagert wurde und sie ständig bedroht waren. Um es ganz klar zu sagen, ich vergleiche hier nichts. Es gibt da nichts zu vergleichen, faktisch und historisch. aber die Qual und die Isolation, die ich nach den Anschlägen fühlte, waren mir unerwartet vertraut. So wie der Corona-Lockdown mich daran erinnerte, wie ich einmal monatelang einen Gips tragen musste, als ich mir das Bein gebrochen habe. Andere erinnerte es an ihre erste Trennung oder ihren schlimmsten Zusammenbruch oder Ähnliches.
Well, for someone else, it reminded them of their first breakup or their worst breakdown or something like that.
Und glaubt Jakuta Alikavasovic, dass Angst unsere persönlichen und politischen Entscheidungen immer mehr beeinflussen wird?
I suspect fear has long been a driving force politically.
Ich vermute, Angst ist schon lange eine treibende Kraft in der westlichen Welt, politisch, ökonomisch und technologisch. Als solche wurde sie manipuliert und zur Waffe gemacht, sehr, sehr oft. Und das wird auch in Zukunft sehr oft geschehen. Und ja, das ist ein Roman über Angst, persönliche und kollektive Angst. Paul, der sich in der Jugend so lange unsicher gefühlt hat, ängstlich, macht am Ende ein Vermögen im Sicherheitsgeschäft, indem er die Ängste anderer kapitalisiert. Die einzige Figur, die sich von Angst nicht bestimmen oder paralysieren lässt, ist Louise, Pauls und Amelias Tochter. Sie ist eine echte Lebenskraft im Roman und steht für etwas, was mir sehr wichtig ist. Hoffnung und Energie. Sie ist eine sehr gesunde Frau, viel klarer im Kopf als ihre Eltern. Also, es gibt noch Hoffnung.
Sagt die französische Schriftstellerin Jakuta Alikavasovic, über die ich jetzt mit jemandem sprechen möchte, die ihre Arbeit sehr gut kennt. Aurélie Morand, geboren 1975 in Paris, lebt seit 20 Jahren in Berlin und ist Kuratorin und Moderatorin, außerdem Chefredakteurin der Literaturzeitschrift La Mer Gelée. Und sie ist Leiterin des Toledo-Programms, das ist die internationale Sparte des Deutschen Übersetzerfonds. Hallo, Aurélie Morand.
Hallo, bonjour.
Bonjour. Jakuta Alikavasovic, das müsst ihr machen. Das sagten unsere Kollegen vom Literarischen Kolloquium, als wir weiterlesen, weiterplanten. Und sie sagten auch, dass sie es waren, Aurélie Morand, die den neuen Roman von Jakuta Alikavasovic im LCB vorstellen wollten, weil sie so Feuer und Flamme für dieses Buch waren. Was begeistert sie so daran?
Ja, es stimmt. Ich bin Feuer und Flamme und es war ein Coup de Foudre. Mich hat die Magie der Sprache von der ersten Seite an erobert. Jakuta Alikavasovic ist eine Meisterin des Unheimlichen. Bei ihr wird jedes Wort zum Phantomschmerz. Was mich auch fasziniert, ist, wie der Roman verschiedenste Ebenen übereinander legt und wie oft behandelte Themen wie Herkunft, Liebe, Klassenkampf auf intimste Weise verwoben werden.
Das ist ja Jakuta Alikavasovics vierter Roman, Das Fortschreiten der Nacht. Sie hat schon viele Preise gewonnen, unter anderem den Prix Goncourt du Premier Roman für ihren Debütroman von 2007. Und wie ist jetzt der aktuelle Roman in Frankreich aufgenommen worden?
Also das Buch wurde auf jeden Fall sehr, sehr gefeiert. Man könnte auch sagen, dass mit diesem Roman hat sie das Herz der Kritiker und der Leser endgültig langfristig erobert. Besonders die Ausdruckkraft ihrer Sprache wurde sehr gelobt als eine radikale, eigenwillige Mischung von Zärtlichkeit, Humor und Melancholie.
Es ist ja interessant, dass Sie die Sprache ansprechen, weil die sehr herausfordernd ist für deutsche Leser, zumindest in der deutschen Übersetzung, also der Text springt zwischen Perspektiven, verschiedene Erzählstimmen werden zum Teil in einem Abschnitt gewechselt. Ist das vielleicht typischer, dieses Spiel mit der Sprache und mit den Perspektiven für die französische Gegenwartsliteratur als für die deutsche?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist definitiv mein Eindruck. Nicht nur in der Lyrik, auch in der Prosa wird offensiv mit der Sprache gespielt und gern experimentiert. Man könnte sagen, dass der französische Leser ist gerne herausgefordert. Und überspitzt gesagt, er muss sogar herausgefordert werden, um sich in der Literatur aufgehoben zu fühlen. Die Erfindung der Sprache, sie wiegt schwerer als die Relevanz der Themen oder ein guter Plot. Und ich glaube, die Tatsache, dass dieses Buch sich nicht leicht zusammenfassen lässt und die Sprache immer wieder Widerstand leistet, ist eigentlich eine sehr gute Nachricht. Und vielleicht die zweite gute Nachricht dazu, es wurde von Sabine Mennert hervorragend übersetzt.
Es ist ja interessant, dass dieses Buch Elemente enthält, die man ja als hellseherisch bezeichnen könnte. Also sie hat eine Bedrohung beschrieben, schon zu der Zeit, als Paris von Terroranschlägen erschüttert wurde. Aber zusätzlich schwingt auch immer zum Beispiel die Angst vor einer Pandemie mit. Wie haben Sie das gelesen? Ist das auch in anderen Büchern, die in der französischen Literatur gerade geschrieben werden, ist das typisch oder ist das eine besondere hellseherische Kraft der Autorin?
Auch sehr erstaunlich. Erst bei der zweiten Lektüre ist mir aufgefallen, also in dieser Corona-Zeit, wie sehr sie einen scharfen Blick auf ein Phänomen wie Pandemie haben könnte. Zu der Frage, ob Dystopie oder Utopie, das ist auch interessant bei ihr, weil ich finde, in ihrer Nacht, also in der Nacht des Romans, lässt sich beides nie wirklich voneinander unterscheiden. Da könnte man auch sagen, dass beide stecken sich gegenseitig an und dass Anstecken, Krankwerden ein wichtiges Leitmotiv ist. Und bei der Verbreitung von Viren durch Luftübertragung, aber auch bis hin zur Vererbung von Kriegstraumata. Das Buch zeichnet eigentlich alle Übertragungsformen der Angst nach, aber auch die Abwehrstrategien. Also ja, man könnte sagen, es gibt Hoffnung auf Heilung. Und wenn es eine Dystopie ist, dann eine der Utopie den Weg bereitet.
Interessant. Vielen Dank, Aurélie Morin, für diese kenntnisreichen Einschätzungen.
Dankeschön.
Und merci encore nach Paris an die Autorin Yakuta Alikavasovic. Ihr Roman »Das Fortschreiten der Nacht« ist in der Besetzung von Sabine Mehnert in der Edition Nautilus erschienen, hat 256 Seiten und kostet 22 Euro. Prämiert wurde das Buch schon 2019 von den unabhängigen Verlagen und zwar mit dem Preis der Hotlist dieser Verlage. Und das war »Weiterlesen«, das LCB im RBB. Unsere Podcast- und Radioreihe über lesenswerte Bücher unserer Zeit aus aller Welt. Im Gespräch und in Lesungen mit den Autorinnen und Autoren. In der nächsten Folge spricht meine Kollegin Anne-Dore Krohn mit dem Berliner Schriftsteller Benjamin Mark über sein Buch »Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein«, eine Depressionsgeschichte. Auch dies lesens- und hörenswert. Tschüss für heute, sagt Natascha Freundl.